Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Ich möchte euch heute Morgen mit euch über dieses Thema nachdenken: Gott setzt Zeichen. Ich glaube, wir sind ja umgeben von einer ganzen Menge Zeichen, die uns einfach so im Alltag begegnen. Ich habe euch mal ein paar davon mitgebracht. Zum Beispiel sieht man manchmal auf der Autobahn das folgende Zeichen, das ihr gleich hier vorne seht. Sehr schön. Ihr kennt es, ne? Immer dann, wenn die lieben Kleinen unruhig werden, spätestens wenn man das Zeichen sieht, kann man sie beruhigen. Das nächste Zeichen habe ich euch auch mitgebracht. Das sehen auch Kinder sehr gerne. Nämlich, wenn man so einen Herrn in folgendem Outfit sieht, dann weiß man, okay, Nikolaus ist nicht mehr weit, da gibt's vielleicht was Kleines, was in meinem Schuh zu finden ist. Oder was man oft sieht, wenn man so über Land fährt, ist folgendes Zeichen. Da weiß man, an der Stelle könnte ich anhalten, könnte mal beten, könnte den Kontakt mit Gott suchen. Auch ein wunderschönes Zeichen. Oder für manche, die heimatverbunden sind, wenn man das Zeichen sieht, weiß man, wir sind wieder zu Hause, ne? Alles im Lot, ich habe es wieder gefunden, das ist meine Stadt, hier gehöre ich hin. Neben solchen Zeichen, die uns einfach so im Alltag begegnen, wenn wir unterwegs sind, gibt es dann auch nochmal Zeichen, die haben nochmal stärker eine Botschaft. Die sagen so viel wie, pass mal auf, da kommt was auf dich zu, das kann was Dramatisches, das kann aber auch was Schönes sein. Ein so ein Zeichen begegnet einem zum Beispiel oft, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Ist ziemlich sinnvoll, dieses Zeichen ernst zu nehmen, sonst kann was Dramatisches folgen. Oder man sieht auch manchmal folgendes Zeichen, wenn man auf der Straße so unterwegs ist, ne, und man nicht ganz genau weiß, wo muss ich denn jetzt runter von der Autobahn. Ich bin immer ganz dankbar, dass es solche Abfahrtszeichen gibt, dass ich da nicht da vorbeirausche und am Ende ganz woanders rauskomme. Oder noch ein letztes Zeichen, das auch ein Ereignis ankündigt. Das kennt ihr aus der Adventszeit, ne? Advent, Advent, ein Lichtchen brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. Also von daher kann man auch in den Adventkranz, weiß man, jetzt kommt eben was auf uns zu. Wir freuen uns auf Weihnachten darauf, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Solche Zeichen helfen uns also im Alltag einerseits, uns zu orientieren. Und manche eben sind auch so Hinweiszeichen auf das, was uns in der Zukunft noch begegnen wird. Und ich bin überzeugt, dass solche Zeichen für unseren Alltag wirklich eine richtig große Hilfe sein können. In meinem Alltag jedenfalls geht es manchmal ziemlich drunter und drüber. Und all das, was auf mich so einstürmt, das ist so, ich sag mal so realistisch. Ne? Das kann ich sehen, das kann ich hören, das kann ich anfassen. Und das treibt mich manchmal vor sich her. Und da ist schon mal ein bisschen die Gefahr, dass der, den ich nicht mit den Augen sehen oder mit den Ohren akustisch hören kann, Jesus Christus, manchmal so ein bisschen an den Rand gerät. Und ich finde es dann immer wieder gut, wenn ich dann Zeichen habe in meinem Alltag, die mich daran erinnern, Uli, verlier Jesus nicht aus dem Fokus, verlier Jesus nicht aus dem Blick. Und deswegen sind mir solche Zeichen so wertvoll, deswegen dieses Thema heute Morgen. Und ich lese euch dazu aus Sacharja 6, die Verse 9 bis 15. Der Herr sprach zu mir, sagt Sacharja, geh in das Haus von Joschia, dem Sohn von Zephania. Dort findest du Heldai, Tobia und Jedaja, die soeben aus Babylonien angekommen sind. Sie haben dir etwas mitgebracht. Nimm das Silber und Gold und mach daraus eine Krone. Setze sie dem obersten Priester Jeschua, dem Sohn Jozadaks, auf und sage zu ihm, der Spross Davids kommt und unter ihm wird es sprießen. Er wird meinen Tempel bauen. Ja, er wird ihn wieder aufbauen und voller Hoheit wird er von seinem Thron aus herrschen. Ein Priester wird seinen Thron mit ihm teilen und beide werden gute Freunde sein. Die Krone soll zur Erinnerung an Heldai, Tobia und Jedaja und an die Gastfreundschaft von Joschia in meinem Tempel aufbewahrt werden. Aus weiter Ferne werden Menschen kommen, um an meinem Tempel mitzubauen. Wenn das geschieht, werdet ihr erkennen, dass ich, der Herr, der Herrscher der Welt, mich zu euch gesandt hat. Dass mich, der Herr, der Herrscher der Welt, zu euch gesandt hat. Es wird mit Sicherheit eintreffen, wenn ihr auf den Herrn, euren Gott, hört und ihm gehorcht. Vielleicht fragst du dich im Moment, hoppla, wo bin ich denn da hingeraten? Das ist ja ein Text, der liegt mir so ganz fern. Deswegen mal ganz kurz zur Erinnerung, zur Einordnung. Wir sind ja in einer Predigtreihe zum Propheten Sacharja. Sacharja war einer der Juden, der aufgrund des Ediktes von König Kyros 538 vor Christus wieder aus der babylonischen Gefangenschaft, aus dem babylonischen Exil zurück nach Jerusalem gekehrt ist. Er ist in den Jahren 520 bis 518 vor Christus in Israel als Prophet tätig. Und zusammen mit einem anderen Propheten namens Haggai ermutigen sie das Volk, den Tempel nach 16-jähriger Baupause endlich wieder anzupacken und fertig zu bauen. Warum? Weil Sacharja, weil auch Haggai der Meinung sind, es braucht ein Zeichen im Alltag. Es braucht ein sichtbares Zeichen, wo wir uns selber immer wieder deutlich machen, wir wollen, dass Gott in unserer Mitte ist und wir wollen den Kontakt mit diesem Gott suchen. Und deswegen ist es ihnen so wichtig, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Einmal für die ganze Bevölkerung, jeder, der am Tempel vorbeigeht, stellt fest, ah, richtig, wir gehören zu Gott. Und zum anderen, jeder, der dann in den Tempel reingeht, hat einen Ort, in dem er Gott wirklich auch begegnen kann. Dass Orte mit der Begegnung Gottes verbunden waren, das ist im Alten Testament, also im ersten Teil der Bibel, viel stärker, als wir das heute machen. Es hat aber auch damit zu tun, dass Gott einen besonderen Segen damals auf solche Orte auch gelegt hat. Mit Pfingsten spätestens später hat sich manches verändert, aber dazu sprechen wir dann auch an Pfingsten. Also, Gott schickt den Sacharja zu drei Männern namens Heldai, Tobia und Jedaja, die soeben aus Babylonien angekommen sind. Und die Rückkehr aus Babylon ist also, dürfen wir uns nicht so vorstellen, da gab es den Erlass des Königs Kyros und das ganze Volk ist nach Hause gegangen, sondern da ist erstmal so ein ganzer Schwung gekommen. Es gibt andere Leute, die später gekommen sind und ein Teil der Leute, wir erfahren das auch aus dem Buch Daniel, sind gar nicht nach Hause gegangen. Jeremia hatte ja gesagt, gründet Familien, pflanzt Gärten, sucht das Wohl des Ortes, in den ich euch gesandt habe. Und viele haben das ernst genommen. Und manche haben gesagt, naja, wenn Gott es sagt, dann sind wir hier ja auch gut aufgehoben und sind richtig auch zu Wohlstand gekommen und haben offensichtlich dann auch immer wieder Spenden nach Hause geschickt, nach Israel, damit der Tempel aufgebaut werden konnte. Mit dem waren sie trotzdem auch in der Ferne, in der Diaspora verbunden. Und diese drei Leute hier, die sind scheinbar so eine Gesandtschaft, die auch wieder Geld mitbringt, scheinbar auch immer wieder Sachen aus dem Tempelschatz, der war ja auch mit Nebukadnezar damals nach Babylon gewandert, scheinbar bringen die auch immer wieder mal Tempelgeräte mit Gold und Silber, so dass sie also mit Gold und Silber jetzt auch hier in Jerusalem aufschlagen. Und das könnte bedeuten, dass das ein Teil des Tempelschatzes war. Sacharja soll jedenfalls diesen drei Männern nun einen Teil ihres Goldes und Silbers abnehmen und da draußen, jetzt steht hier eigentlich wörtlich, Kronenreifen machen. Und das wundert einen so ein bisschen, weil man ja denkt, Moment mal, für eine Krone brauche ich eigentlich nur eine Krone und dann einen König und der kriegt die auf und gut ist. Wieso hier Plural, wieso Reifen? Ich komme darauf später nochmal zurück. Wir werden merken, denke ich, dass das tatsächlich Sinn macht. Mit diesen Kronenreifen soll Sacharja zum Haus eines gewissen Joschia gehen. Und dort halten sich einige Juden auf, darunter auch eben diese Gesandtschaft und der Hohepriester Joshua. Und in der Gegenwart von diesen Zeugen soll also Sacharja dem Joshua diese Kronenreifen aufsetzen. Und dabei, ich erinnere nochmal, folgende Worte sprechen. Vers 12, der Spross Davids wird kommen. Und unter ihm wird es sprießen. Er wird meinen Tempel bauen. Ja, er wird ihn wieder aufbauen und voller Hoheit wird er von seinem Thron aus herrschen. Ein Priester wird seinen Thron mit ihm teilen und beide werden gute Freunde sein. Wörtlich steht hier sogar, und Rat des Friedens wird zwischen beiden sein. Das meint also noch weitaus mehr. Die Krönung Joshuas ist also letztlich auch ein Hinweiszeichen. Ein Hinweiszeichen auf diesen Spross. Und das löst ja, wenn man das so liest, jetzt erstmal ein paar Fragen aus. Die eine zum Beispiel, wieso wird hier ein Priester zum König geweiht? Und das wundert einen in Israel besonders, weil unter dem alten Propheten Samuel hatte das Volk sich beschwert und hat gesagt, hör mal, dass wir immer von irgendwelchen Priestern hier gelenkt werden als Volk, das ist schon ein bisschen komisch. Klar, wir verstehen schon, der Priester, der kann Gott fragen und damit ist es möglich, dass der Priester uns als Volk auch führt. Aber das ist alles so, wie heute würde man sagen, so transzendent. Das ist so wenig greifbar, das ist so wenig sichtbar, da kann man nicht zufassen. Aber so ein König, ne? Das wäre doch mal was. Fetter Thron, dicker König drauf, schicke Krone, ne? Das ist doch was. Da hat man doch was. Und dann kann der was sagen und wir wollen danach folgen. Das war eigentlich die Geschichte. Und jetzt soll Sacharja einem Priester die Krone aufsetzen. Das war ja gefühlt für alle im Raum die Rolle rückwärts. Mensch, was soll denn jetzt werden? Zweite Frage hängt mit dem Mann namens Spross zusammen. Sacharja soll ja mit der Krönung Josuas auf ihn hinweisen. Also Josua wird damit selber auch zu einem Hinweiszeichen, zu einem leibhaftigen Hinweiszeichen auf diesen Spross. Ähnlich wie, wir haben ja vorhin den Kirchturm gesehen, wie man an Kirchtürmen oft Uhren hat, die ja dann auch große Zeiger haben und deren Spitze praktisch in die Zukunft zeigen. So ist hier auch der Josua jemand, der ein Hinweiszeichen auf diesen Spross ist, der also von sich selbst in die Zukunft weist. Dann fragt man sich, woher kommt eigentlich diese Vokabel von dem Spross? Das klingt ja alles irgendwie so kryptisch und mystisch. Das geht zurück auf eine Aussage, und das war den Leuten in Israel schon bewusst, die 200 Jahre vorher vom Propheten Jesaja gemacht wurde. Der Jesaja hatte schon gesagt, es wird ein Spross, also ein Nachkomme aus dem Haus David geben. Und der wird zum Retter für Israel und natürlich für die ganze Welt werden. Und das war aber zur Zeit von dem Sacharja schon 200 Jahre her, diese Verheißung 200 Jahre alt. Und das Dritte, das ist, hier scheint sich so ein Widerspruch aufzutun. Weil von dem Spross soll Sacharja ja sagen, dass er den Tempel aufbauen wird. Aber Sacharja selbst hat an anderer Stelle den Auftrag zu sagen, dass Zerubabel diesen Tempel jetzt fertig bauen wird. Ja, wer denn jetzt? Der Spross oder Zerubabel? Zwar ist Zerubabel auch so ein Nachkomme Davids, was ja das Kennzeichen von dem Spross war, aber er ist ganz offensichtlich noch nicht dieser angekündigte Spross. Und demnach weist auch Zerubabel über sich selbst hinaus. Ja, er baut tatsächlich in den Folgejahren diesen Tempel fertig, so nach 515, so wie Gott das durch Sacharja angekündigt hatte. Aber dieser Tempel wird ja später dann doch auch wieder zerstört. Der Tempel, von dem Sacharja hier im Blick auf den Spross spricht, ist demnach ein anderer. Und wenn man dann rüberguckt ins Neue Testament, dann stellt man fest, dass Jesus einmal in einer Auseinandersetzung mit den geistlichen Führern Folgendes von sich selber gesagt hat. Wir lesen das in Johannes 2, Abvers 19. Reiß diesen Tempel nieder und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Seine Zeitgenossen, sie hielten ihm entgegen, für den Bau des Tempels wurden 46 Jahre gebraucht und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen? Und dann deutet Johannes, mit dem Tempel meinte Jesus aber seinen Leib, also seinen Körper. Als er vom Tod auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an dieses Wort. Da glaubten sie den Heiligen Schriften und dem, was Jesus damals gesagt hatte. Also wenn ich diese ganzen Aussagen so sehe und lese, komme ich ehrlich gesagt total ins Staunen und ins Schwärmen darüber, wie greifbar Gott Prophetien gibt für die Zukunft. Also da sitzen ja Leute im Raum, da gibt es eine Krone, also sichtbare Zeichen, greifbare Zeichen. Und wie präzise Gott über Jahrhunderte hinweg mit diesen greifbaren Zeichen verbundene Versprechen dann einlöst. Wenn ich das zusammennehme, dann stelle ich fest, schon hier bei Sacharja ist von Jesus die Rede. Jesus ist über seine Mutter Maria ja auch ein Nachfahre von David. Und auf ihn weist diese Krönung des Hohenpriesters Josua jetzt schon 500 Jahre vorher hin, aufgrund einer Aussage, die nochmal 200 Jahre vorher gemacht wurde, also 700 Jahre vor Jesu Geburt. Und alles trifft genau so ein. Und dieser Tempel wird wirklich eingerissen. Jesus wird ja gekreuzigt. Der Tempel, von dem Sacharja letztlich spricht, ist nämlich der Körper Jesu. Und er wird bei der Kreuzigung zerstört. Aber Jesus hat auch recht behalten. 3 Tage später steht er von den Toten wieder auf, leibhaftig. Und wenn der Körper sein Tempel ist, wenn das hier gemeint ist, steht er damit ja auch mit einem neuen Tempel wieder auf. Er baut ihn tatsächlich in 3 Tagen wieder auf. Und kommende Woche feiern wir Himmelfahrt. Heute wird er ja oft mit Männertag oder Männertag genannt. Davor wurde er ja gern auch als Vatertag bezeichnet. Und diese Bezeichnung Vatertag finde ich ja immer spitze. Weil das ist ja genau das, was an dem Tag passiert ist. Jesus ist zu seinem Vater zurückgekehrt. Nur er hatte keinen Handwagen und keine Bierkiste dabei. Sondern er ist praktisch auf einer Wolke, so sagt uns Gottes Wort, Jesus entgegengehoben worden. Also auch nicht gelaufen, sondern gefahren. Wir sprechen ja auch von Himmelfahrt. Gott krönte seinen Sohn quasi an Himmelfahrt, indem er wieder zu sich in den Himmel aufnahm und ihn an seine rechte Seite setzte. Und was bedeutet das? Mit anderen Worten heißt das doch, Gott stellt sich mit der Himmelfahrt seines Sohnes hinter dessen Tod und Auferstehung und sagt, das war Absicht. Und der Kamerad gehört zu mir. Und damit da keiner einen Zweifel dran hat, Himmelfahrt, ich hole ihn wieder zu mir und setze ihn an meine rechte Seite. Und da weiß jeder, die rechte Hand vom Chef, das ist schon was. Ne? Also der hat wirklich auch hier das Sagen. Und genau darum geht's ja auch in dieser Aussage, dass Jesus tatsächlich alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, wie er das selber mal ausgedrückt hat. Und das bedeutet aber auch, dass Jesu Tod und Jesu Auferstehung wirklich das halten, was uns damit versprochen wird. Dass es wirklich als Sühne für unsere Schuld vor Gott geschehen ist und dass Gott das anerkennt. Und das bedeutet, wenn du im Gebet zu Jesus gehst und sagst, Herr Jesus, ich danke dir, dass du auch für meine Schuld mit deinem Leben bezahlt hast, dann gilt das vor Gott. Dann vergibt dir Jesus. Und dann wäscht er dein Herz wirklich rein von aller Schuld. Zwischen dir und Gott ist dann alles in Ordnung. Da ist nichts mehr dazwischen. Das ist so in Ordnung, dass du anschließend beten kannst, Herr Jesus, und ich lade dich jetzt ein, komm du in mein Leben. Richte du deine gute Herrschaft in meinem Herzen auf. Ich merke an deinem Tod, dass du es gut mit mir meinst. Du bist für mich gestorben, ich war dir das wert. Und ich lade dich ein, lebendiger Gott, komm du in mein Leben. Und es ist der gleiche Gott, der uns geschaffen hat. Also wenn einer weiß, wie unser Leben gelingen kann, wie es funktionieren kann, dann doch Gott, der uns geschaffen hat. Und durch die Vergebung wirst du in einen Zustand versetzt, dass du den Vater und den Sohn in dein Leben einladen kannst. Und sie kommen tatsächlich, wir werden an Pfingsten drüber nachdenken, im Heiligen Geist. Und damit bist du mit Gott verbunden. So eng verbunden, enger geht's gar nicht, weil er in dir lebt, durch den Heiligen Geist. Und das ist diese Botschaft, die sich damit dahinter verbirgt. Es ist letztlich so, dass Jesus tatsächlich dieser Hohepriester Josua und der Statthalter Zerubabel in einer Person sind, Priester und König in einer Person sind. Der uns vergibt, und der seine gute Herrschaft in unserem Herzen aufrichten will. Und dadurch wird es Frieden, göttlichem Frieden in unserem Herzen geben. Sacharja sagt wörtlich, es wird Rat des Friedens zwischen beiden sein. Mit ihnen zieht also göttlicher Friede und damit auch die göttlichen Möglichkeiten, unser Leben zu gestalten, ein. Ich habe an der Stelle für mich persönlich nochmal gedacht, damit ist Glaube eigentlich keine Privatsache, wie das heute immer wieder mal gesagt wird. Sondern wenn wirklich auf diesem Wege Gottes Frieden in unser Herzen einziehen kann, dann ist das die Basis für Frieden in dieser Welt. Und ich wünsche mir so, dass die Lenker dieser Welt das mal begreifen würden. Und ich wünsche mir so, dass ich selber, dass wir selber das noch viel mehr begreifen. Auch in den Herausforderungen und Zwistigkeiten des Alltags, oder?
wenn wir uns verstehen würden als Menschen, die von göttlichem Frieden gefüllt, deswegen auch von Gott gerne in die Lage versetzt werden, als Friedensstifter tätig zu sein. Die eben nicht immer krampfhaft Angst haben müssen, im Gräben nicht zu kurz zu kommen, dass der andere das dickere Stück bekommt, sondern die frei sind, weil sie sagen, hey, wir haben Gott im Leben. Er hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das versetzt uns in die Position, großzügig zu sein, gerne zu geben, frei zu leben von der Angst, im Leben zu kurz zu kommen. Leute, was für eine Möglichkeit. Was für ein, darf ich das mal sagen, geiles Leben da auf uns wartet. Was für eine Möglichkeit. Und deshalb soll meines Erachtens auch Saharia eben zwei Kronenreifen machen lassen und dem Joshua aufsetzen. Einen für den Priester und einen für den König. Und wohl niemand denkt daran, wenn man einen Priester krönt, dass damit irgendein weltlicher König gemeint sein kann. Sondern da wird deutlich, es geht um diesen Spross, um diesen Messias, um diesen Retter Gottes. Sacharja soll diesen Kronenreifen dem Priester Joshua aufsetzen und eben nicht dem Statthalter Zerubabel. Und wer das beachtet, ihr Lieben, der kann schlecht Heil Hitler oder Heil sonst wer rufen. Wer das beachtet, kann das nicht rufen. Vielmehr wird er Jesus als seinen persönlichen Heiland in sein Leben einladen und Herr sein lassen. Das heißt dann weiter im Vers 14, die Krone soll zur Erinnerung an Heldai, Tobia und Jedaja und an die Gastfreundschaft von Joschia in meinem Tempel aufbewahrt werden. Aus weiter Ferne werden Menschen kommen, um an meinem Tempel mitzubauen. Diese drei Juden kamen aus Babel und sie erlebten die Gastfreundschaft im Hause des Joschia. Erinnert mich noch mal an die Krippe, in der Jesus lag. Da kommen auch drei Kameraden, auch aus Babel. Und sie wollen Jesus anbeten. Und sie erleben die Gastfreundschaft eines Josef, der sagt, Jungs, kommt rein, ihr könnt gerne beten. Ach, wo ihr schon mal Schätze mitgebracht habt, die nehmen wir auch. Also, es ist große Gastfreundschaft und Freude da. Und ich wünschte mir, ihr Lieben, dass wir das auch als Gemeinde immer wieder so leben. In großer Gastfreundschaft, Menschen, die dazukommen. Du musst in dieser Gemeinde nicht erst Mitglied sein, um hier mittun zu können. Wir haben am Anfang bei den Ansagen eine Menge Möglichkeiten gesehen, Spielstände, Kuchen backen und so weiter. Ja, wir setzen dich nach dem ein, wie du geistlich schon an der Stelle Ja sagen kannst zu dem, was wir hier leben. Aber niemand muss außen vor bleiben. Jeder darf hier seinen Platz finden. Und Sacharja schließt diesen Abschnitt mit den Worten, wenn das geschieht, werdet ihr erkennen, dass der Herr, der Herrscher der Welt, mich zu euch gesandt hat. Es wird mit Sicherheit eintreffen, wenn ihr auf den Herrn, euren Gott, hört und ihm gehorcht. Und zum Zeichen dafür legt Sacharja diese Kronenkränze in den Tempel. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, Tempel Jerusalem, die Leute kommen dahin, um Gott anzubeten. Und 500 Jahre lang geht eine Generation nach der anderen an diesen beiden Kronengrenzen vorbei. Und weiß, eines Tages kommt dieser Retter von Gott. Und der wird uns mit Gott verbinden in einer Weise, die wir noch nicht kennen. Wir kennen sie heute. Wir kennen den Heiligen Geist. Aber Generation für Generation ein sichtbares, ein haptisches Zeichen, wo Gott sagt, ich habe euch nicht aus dem Blick verloren. Ich komme, um euch zu helfen und zu retten. Was für ein starkes Zeichen, oder? Was für ein herrliches Zeichen. Und so wie damals dem Volk Israel, bin ich fest der Überzeugung, schenkt Gott uns heute auch augenscheinliche und fassbare Zeichen. Das erste habe ich hier. Viele von euch haben auch sowas zu Hause. Man nennt es Bibel. Mit anderen Worten auch Wort Gottes. Also das, was Gott uns zu sagen hat, können wir hier finden. Das, was ich euch heute versucht habe nahezubringen, steht hier drinne. Die Bibel ist voll von Versprechen Gottes uns Menschen gegenüber. Und darum lade ich euch ein, möglichst keinen Tag auszulassen, da drinne zu lesen. Euch irgendwo im Haus vielleicht ein Zeichen zu machen, mit der Frage, heute schon Bibel gelesen? Also, damit ihr einfach daran erinnert werdet, Und Gottes Versprechen gegenwärtig habt. Hier sind noch so viele mehr drin, als ich heute Morgen erwähnt habe. Und ihr könnt Gott beim Wort nehmen. Gott lässt sich beim Wort nehmen. Deswegen gab es uns schriftlich, damit wir uns immer wieder darauf beziehen können. Ich habe in meinem Alltag so eine feste Zeit, ein Zeichen im Kalender, nach dem Frühstück, Zeit mit Gott. Ich habe den Vorzug, dass ich das sogar mit meiner Frau gemeinsam tun darf. Hat nicht jeder, weil beruflich unterscheiden wir uns ja alle. Aber das ist so meine Zeit, wo ich mir dieses Zeichen Gottes auf den Tisch lege und Gemeinschaft mit ihm habe. Ein Zeichen. Ein weiteres Zeichen ist unsere Zeitrechnung. Wir schreiben ja immer das Jahr 2025, eigentlich müssten wir schreiben nach Christus. Denn von da aus zählen wir, von seinem Geburtstag. Also, dass wir unsere Kalenderjahre nach Christus zählen, weist uns auf diesen Spross hin. Jede Silvesterfeier ist eigentlich eine Erinnerung an Jesus. Wieder ein Jahr mehr mit Jesus. Wieder liegt ein neues Jahr mit Jesus vor uns. Unser Jahreslauf, die sogenannten christlichen Feiertage. Unser Jahreslauf ist ja auch ganz wesentlich von den christlichen Feiertagen bestimmt. Sie sind auch solche Zeichen. Wir hatten vorhin den Adventkranz. Der Advent, der sagt, Jesus ist schon einmal gekommen und Jesus wird wiederkommen. Und dann feiern wir an Weihnachten die Geburt Jesu. Und wir feiern an Karfreitag, dass er für unsere Schuld gestorben ist. Wir feiern an Ostern, dass er auferstanden ist und uns Neues und dieses Leben in göttlicher Qualität geben will. Wir feiern an Himmelfahrt, dass der Vater das wahrhaftig anerkannt hat und hinter Jesus steht. Dass das nicht eine eigene, irgendeine beliebige Aktion war von irgendeinem Heini in der Geschichte, sondern dass Gott das detailliert über, wir haben heute Morgen gesehen, 700 Jahre geplant hat, damit wir mit ihm in Verbindung kommen können. Himmelfahrt ist das Machtevent Gottes. Und wir feiern Pfingsten. Pfingsten, wo uns Gott seinen Heiligen Geist anvertraut hat und wo er gesagt hat, durch diesen Geist möchte ich in dein Leben einziehen. Dass du dieses Leben mit göttlicher Qualität, aus göttlichem Frieden heraus, in vollen Zügen erleben und genießen kannst. Nicht zuletzt bezeugt uns jeder Kirchturm und jedes Kreuz, dass Jesus leibhaftig für uns gestorben und auferstanden ist. Sie laden uns ein, Jesus als Priester und König in unser Leben aufzunehmen. Und ich kann euch nur ermutigen, auch wenn ihr so durch die Lande fahrt oder auch geht und ihr seht ein Kirchturm oder ein Kreuz, einfach mal kurz zu beten, danke Jesus. Danke, dass du auch für meine Schuld aufgekommen bist und mir dieses großartige Leben geschenkt hast. Danke. Daran erinnern uns die Kirchtürme und die Kreuze in dieser Welt. Und dann ist noch etwas, was mir besonders wichtig geworden ist, auch als Zeichen. Paulus sagt es mal in 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr als Gemeinde der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Also, wir hatten ja das vorhin mit dem Tempel. Und Gemeinde Jesu ist praktisch der Leib Christi, sagt Paulus im Neuen Testament. Das ist, wo Christus für diese Welt, für die Menschen anschaubar, betastbar, ansprechbar wird. Wir können miteinander reden. Im anderen begegnet uns ein Mensch, in dem Christus lebt, in unserem Mitchristen. Im anderen, wo Christus noch nicht drin ist, einer, der auf der Suche ist, aber auch ein Geschöpf Gottes, ein Erweis Gottes. Und deswegen ist das so schön und genieße ich jeden Sonntag, genieße es, mit euch hier zusammen zu sein, weil ihr für mich leibhaftige Zeichen dafür seid, dass Christus lebt und auferstanden ist. Ich meine, wer macht sich denn Sonntagmorgen um 10 Uhr auf, hier zu sein, wenn es dafür keinen Grund gibt, oder? Das machen doch nur Menschen, die sagen, ich habe Jesus erlebt und heute Morgen feiere ich ihn mit meinen Glaubensgeschwistern. Deswegen ist Gemeinde für mich so ein Zeichen. Die Hausbibelkreise sind solche Zeichen, wo ihr miteinander über Gottes Wort sitzt und das auf euer Leben anwendet, wo ihr füreinander betet. Jedes Gebet ist ein Zeichen. Ein Zeichen, dass wir mit Gott in Kontakt treten dürfen. Jede Gebetserhörung ist ein Zeichen Gottes. Jede Heilung, wir erleben das in der Gemeinde ja jetzt immer wieder, ist ein Zeichen Gottes, was er uns in der Gemeinde schenkt. Lasst uns den Blick offen haben für die Zeichen, die Gott uns setzt. Und lasst uns diese Zeichen wirklich nutzen. Und darum ermutige ich euch immer wieder, seid sonntags hier dabei, seid in Hauskreisen dabei, seid bei den Angeboten der Gemeinde dabei, seid dabei, wenn es auf die Straße geht und wir zum Beispiel am nächsten Wochenende mit Stoffwechsel zusammen Christus bezeugen. Seid dabei, setzt euch selber diese Zeichen und setzt sie damit für die Menschen um euch herum. Ich lade euch ein, aufzustehen und mit der Band gemeinsam dieses Lied zu singen. Herr, öffne du mir die Augen. Gott, öffne du uns die Augen, dass wir dich immer wieder neu sehen, auch aufgrund der Zeichen, die du uns setzt.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen: Komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.